Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hier ist wieder Micro Europa Tübingen mit einer Sendung für euch. Wir sind ja alle zwei Wochen hier für euch auf der Wüstewelle. Und heute haben wir ein ganz spannendes, wichtiges Thema für Tübingen, für die Uni und ein ganz relevantes Thema. Es geht um den Archivbrand des Ludwig-Uhland-Instituts. Und dafür habe ich hier zwei ganz prägende Gäste, die ganz wichtig waren in dieser ganzen Aktion, die danach entstanden ist. Und zwar sitzt hier einmal zu meiner Rechten Sabine Müller-Brehm. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig-Uhland-Institut der Uni Tübingen. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Schön, dass Sie da sind. Und Ulrich Hägele sitzt hier. Er ist Privatdozent am Ludwig-Uhland-Institut, also auch selber sehr involviert in dieses Thema, ist aber gleichzeitig jetzt mittlerweile auch bei der Medienwissenschaft sehr verankert und Redaktionsleiter, wie da draußen ja schon alle wissen, von Micro Europa. Und daher ist es ganz relevant für Sie jetzt.
Ja, danke schön.
ich bin Theresa Krampfl, ich studiere Medienwissenschaft und auch im Nebenfach EKW, also empirische Kulturwissenschaft, an genau dem Institut, in dem das jetzt passiert ist. Deswegen ist es auch für mich ein großes Thema gewesen und deswegen ist es ganz toll, dass wir heute tatsächlich mal die Gelegenheit bekommen, darüber zu sprechen. Es ist ja jetzt auch schon 3 Monate her tatsächlich, also da kann man jetzt schon so ein bisschen darauf zurückblicken, ein bisschen reflektierter. Ja, was findet heute in der Sendung statt? Wir wollen einfach einmal über den Brand dieses Archivs sprechen, über die Nachwirkungen, was ist alles verbrannt, wer war mitwirkend, wie wurde dann damit umgegangen, was ist jetzt in den letzten 3 Monaten passiert, einfach mal so ein bisschen reflektieren. Worüber wir heute nicht sprechen wollen, ist, wie das Ganze passiert ist, die Ursache dieses Geschehens, sondern wir wollen einfach über das Archiv sprechen, was es und was für Folgen das für das ganze Archiv hat. Ja, erstmal für die Hörer da draußen, das Archiv hat gebrannt, ja, aber vielleicht mal so ein paar Infos können wir mal zusammensammeln. Also Frau Müller-Brehm, wo war das Archiv? Was ist da genau irgendwie vor sich gegangen? Und ja, vielleicht können Sie mal so ein bisschen grob einfach erzählen.
Mhm. Also es ist so, dass unser Institut sich ja eigentlich auf dem Schloss befindet, in der sogenannten Kalten Herberge. Und durch steigende Studierendenzahlen, aber auch steigende Mitarbeiterzahlen haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel mehr Platz gebraucht. Und Büros befinden sich unter anderem auch im Fünfeckturm auf dem Schloss. Und zu Beginn der 90er Jahre hat eben das Institut dann auch in der Biesinger Straße 26 ein weiteres Bürogebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Und in dieses Bürogebäude ist zuerst Hermann Bausinger nach seiner Emeritierung eingezogen. Und auch das sogenannte Arno-Ruf-Archiv hat dort Räume bezogen und auch verschiedene Projektmitarbeiter. Also es ist so, dass Mitarbeiter im Institut nicht alle festangestellt sind, sondern auch es gibt immer wieder Projekte, die 2-3 Jahre laufen und diese Mitarbeiter brauchen Räume. Mhm. Und das war ein Gebäude, was sehr, sehr stark eben von diesen Projektmitarbeitern frequentiert wurde. Unser Archiv, also das Archiv des Ludwig-Uhland-Instituts, große Teile davon sind zu Beginn des Jahres 2014 auch vom Hauptgebäude in das Gebäude der Biesinger Straße
tatsächlich erst
umgezogen.
Vor 3 Jahren.
Genau.
Mhm.
Das hatte mehrere Gründe, ironischerweise auch Brandschutzgründe, weil Teile des Archivs bei uns unterm Dach gelagert sind und der ist nicht... Also das war auch einfach kein Zustand, wenn es da oben gebrannt hätte, wäre das fürs Institut auch genauso fatal gewesen. Deswegen mussten diese Kartons umziehen und wir haben einfach auch Räume für Studierende gebraucht. Also wir haben Gruppenarbeitsräume gebraucht und so weiter und deswegen musste das Archiv dann umziehen.
Mhm, mhm. Ulrich Hägele, waren Sie auch mal dort in dem Archiv?
Das Archiv war natürlich ziemlich wichtig, auch für meine Studien. Ich bin ja so, also mache sehr viel im Bereich Fotogeschichte, Mediengeschichte. Also ich beschäftige mich mit Printmedien. Und die ganzen Fotografien, die waren zunächst im Ludwig-Uhland-Institut unten im Gebäude drin, also auf dem Schloss. Und da war ich sehr oft. Wir haben das damals aufgebaut. Da war Gudrun König, eine Kollegin, beteiligt, die heute Professorin in Dortmund ist. Und das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert im Gewölbe. Und dann war aber irgendwann mal klar, der Platz, den brauchen wir jetzt für andere Dinge. Und dann musste dieses Archiv leider umziehen. Und na gut, ob der Ort in der Biesingerstraße unterm Dach, ob der jetzt ein optimaler Ort für ein Fotoarchiv zum Beispiel gewesen war, da kann man natürlich jetzt im Nachhinein drüber diskutieren. Ja, aber... Ja, die Biesingerstraße ist, so wie ich das wahrgenommen habe, als mit dem Institut assoziierter Wissenschaftler, war mir ein bisschen zu weit ab. Also ich bin da einfach nicht mehr so oft hingegangen, weil mir war es schlichtweg irgendwie zu weit oder zu umständlich. Mhm. Im Louis selber war das Archiv im Zentrum quasi, da konnte man hin, man konnte es auch nutzen, da waren ein paar Arbeitsplätze, man konnte die Bilder selber raussuchen. Ja, es war ein Archiv, was auch für die Lehre ganz, ganz wichtig war. Also wenn ich Lehrveranstaltungen gemacht habe über visuelle Anthropologie oder Fotogeschichte oder irgendwie sonst was, da habe ich wirklich die Dias aus dem Archiv ziehen können. Mhm. Das waren ja diese Großdias aus den 20er, 30er Jahren, so 6x6, 6x9. Und wir haben ja noch diesen Diaprojektor gehabt von der Firma Leitz aus den 30er Jahren. Also der gehörte quasi zur Erstausstattung vom Institut. Der war ganz speziell für diese Großdias gemacht, wo man einzelne Dias reinschieben konnte und die dann angucken. Also da ist man sich vorkommen. Es war ein richtiger Oldtimer. Das Ding funktioniert auch noch. Das ist jetzt im Keller. Aber durch das, dass das Archiv, also das Fotoarchiv, dann nicht mehr oben war im Schloss, habe ich natürlich dann diese Originalanschauungsobjekte im Unterricht dann auch nicht mehr so genutzt. Ich habe dann halt von mir privat dann ab und zu mal was mitgebracht. Ja,
weil das habe ich mich gefragt, nutzt man ein Archiv überhaupt noch? Also, oder ist es eigentlich eher so ein Auslagerungsort, wenn irgendwie alles schon so halb digitalisiert ist?
Also für mich ist es exorbitant wichtig, mit Archivalien zu arbeiten, weil wir wollen den Studierenden ja auch ein bisschen Archivwissen beibringen. Die sollen ja nicht im luftleeren Raum studieren. Das gilt auch für die Medienwissenschaft hier, sondern die sollen sich auch mit Archivalien beschäftigen. Und wenn man während dem Studium sich nicht mindestens einmal mit so alten Dingen, wenn man die nicht mal in der Hand hatte, dann denke ich, kann man hinterher auch kein gutes Verhältnis zu den Archivalien entwickeln.
Also das ist natürlich ein Problem. Wenn Archive weit weg vom eigentlichen Lehrgeschehen sind, dann ist es schwierig, sie in die Lehre einzubinden. Mhm. Vielleicht müssen wir zur Klarheit noch mal ein bisschen auch unterscheiden, von welchen. Also du hast jetzt hauptsächlich vom Fotoarchiv gesprochen. Und wenn wir hier von Archiv sprechen, dann sind das eigentlich ganz, ganz viele, also unterschiedliche Bestände. Also wir haben einen Oberbegriff bei unserem Institut, das ist das Archiv für Alltagskultur. Mhm. So, und unter diesem Dach gibt es ganz viele einzelne Bestände. Und Teilbestände lagern nach wie vor im Hauptgebäude. Mhm. Das ist zum einen die Sachkultursammlung, die lagert bei uns im Keller im Hauptgebäude. Und die wird nach wie vor auch in der Lehre genutzt. Also was wir machen in Tutorien, auch in Einführungsseminaren, wird das immer wieder mal auch mit hochgenommen, weil natürlich auch die Lehre, wie es Uli ja gerade gesagt hat, am Objekt, am dreidimensionalen Objekt sehr wichtig ist. Und die Teile, die in der Biesinger Straße lagen, das war zum einen, also das Ulis Herzstück, die Diathek
und die Fotos.
Die Fotothek, genau, mit Beständen, die halt aus den 30er Jahren bis in die 30er Jahre zurückgereicht haben. Und dann war aber auch unser Projektarchiv dort untergebracht, also das Ludwig-Uhland-Institut führt seit den 1970er Jahren als Kern des Studiums Projekte mit Studierenden durch und alles, was dort anfällt, wird in diesem Projektarchiv archiviert. Gelagert, das lagerte dort hauptsächlich, aber auch Drittmittelprojekte von Lehrenden lagerten dort, die einfach auch für die Stadt Tübingen, aber auch für die Region von großer Relevanz war. Mhm. Ich nenne nur als Schlagwort Bernd-Jürgen Warnecken mit Arbeiterkultur. Es lagerten dort unten aber auch Nachlässe von Wissenschaftlern, die bei unserem Institut gewirkt haben. Es lagerten Bestände zur direkten Instituts- und Fachgeschichte. Also es sind Korrespondenzen, es sind Gutachten und so weiter, die für die Fachgeschichtsschreibung wichtig waren und eben auch für spätere Generationen eigentlich wichtig gewesen wären.
So Details wie Gutachten zu Doktorarbeiten, ja. Da habe ich bei den Rettungsarbeiten, wir haben ja ordnerweise die Sachen dann bergen können, zum Teil noch, zwar feucht. Und ich schlage da einen Ordner auf von Utz Jeckle, das war mein Doktorvater. Wow. Ja, was finde ich? Das Gutachten zu meiner Doktorarbeit von 1996. Ja.
Wahnsinn.
Also das war für mich irgendwie auch so eine berührende Erfahrung. Was da alles,
halt, ne?
Und wenn man sich überlegt, ja, was dann alles verbrannt ist, ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Also ich würde ganz gern da nochmal ganz konkret drauf eingehen, was jetzt tatsächlich alles dort gelagert war, was auch verbrannt ist, was aber auch gerettet wurde natürlich. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal mit ein bisschen Musik ein, lassen mal kurz ein bisschen Zeit zum nochmal reflektieren und dann geht's gleich weiter. Ja, ganz passende Musik zu diesem Thema. Heute geht es um den Archivbrand des Ludwig-Uhland-Instituts der Uni Tübingen. Ich habe hier zwei Gäste, Sabine Müller-Brehm, auch vom Ludwig-Uhland-Institut, und Ulrich Hägele. Und ja, damit zwei ganz wichtige Personen in dieser Geschichte, die da passiert ist. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen überrissen, die ganzen wichtigen Sachen, was war alles dort gelagert und so weiter. Und jetzt würde ich am liebsten mal auf diesen Tag speziell eingehen. Also was ist da passiert, als Sie davon erfahren haben? Vielleicht könnten Sie da mal erzählen, wie waren dann die Schritte? Ich meine, das wird ja wahrscheinlich total erschreckend sein, wenn man so einen Anruf bekommt. Wer hat Sie überhaupt angerufen? Also Frau Müller-Brehm, ich würde Ihnen da mal das, Sie können ja mal anfangen zu erzählen.
Also es war ein Montag, das war 20.03., als das passiert ist. Und ich war an dem Tag gar nicht in Tübingen, sondern in Ulm im Donauschwäbischen Zentralmuseum, wo ich noch ein eigenes kleines Projekt nebenbei laufen habe. Und ich bin da gerade angekommen, habe angefangen zu arbeiten und bekomme einen Anruf von meiner Kollegin Gesa Ingendahl, die mich erstmal gefragt hat, ob ich sitze. Und in dem Moment war mir schon klar, hier muss irgendwas passiert sein. Ich saß Gott sei Dank und dann hat sie mir auch unmittelbar gesagt, dass das Archiv in der Biesinger Straße brennt. Ich wollte dann sofort auch wieder losfahren. Sie hat aber gemeint, man kann jetzt erstmal gar nichts machen, wir müssen abwarten. Und für mich war das, also wirklich, das mir hat so den Boden unter den Füßen weggezogen.
Das glaube ich.
Weil ich natürlich, also ich betreue dieses Archiv schon seit vielen Jahren. Ich habe das schon als Studentin angefangen und ich promoviere auch über volkskundig-kulturwissenschaftliche Archive und Sammlungen. Also habe auch sehr, sehr viel mit dem Material zu tun, was da drin liegt. Das hängt mir so am Herzen. Und wenn man dann irgendwie merkt, das brennt gerade runter, ich war wie gelähmt so. Also das war ein ganz furchtbares Gefühl und ich bin dann aber auch wirklich sofort von Ulm nach Tübingen gefahren und habe mich auch schon auf dem Weg dann sozusagen informiert, was man tun kann, um dieses Material irgendwie auch zu retten, was jetzt damit passieren kann.
Wow, ja, wie hat dich die Nachricht erreicht?
Also ich war an dem Montagmorgen wie fast jeden Morgen beim Joggen. Ich bin da rausgelaufen am Neckar entlang. Ich laufe dann immer so ein bisschen Richtung Freibad und noch ein bisschen weiter und dann wieder zurück. Und es war um 7, da war es noch dunkel, also es war noch nicht so richtig hell, 7:30. Und da war überhaupt noch nichts, ja. Also es war alles wie normal. Das Wetter war gut zum Laufen. Und dann bin ich ins Institut, also hier in Brechtbau, ins ZFM, Zentrum für Medienkompetenz, an meinen Arbeitsplatz. Und ich hatte nachmittags einen Termin im Ludwig-Uhland-Institut wegen eines Buchprojektes. Und dann bin ich dann hochgegangen und dann wart ihr alle total betröppelt, standet ihr unten in der TVV. Und ich habe es dann auch erfahren, ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ja. Mhm. Und weil, Sabine, du sagtest gleich, dass die ganzen Bilder womöglich alle verbrannt sind. Und mir schoss dann gleich durch den Kopf, ja, und was ist da mit Hans Retzlaff? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sammlung, die stammt noch aus den 30er Jahren. Die hat das Institut damals, ist ja 1933 gegründet worden als Nazi-Institut, für Volkskunde. Und die haben dann diese Bilder angeschafft von dem völkischen Fotografen Hans Retzlaff, der hat so Trachtenbilder gemacht und so Zeugs halt. Aber heute sind die sehr, sehr wertvoll, sehr wichtig auch für die Lehre, weil man daran zeigen kann, wie abnorm damals Wissenschaft betrieben wurde. Und mir ist dann eingefallen, dass ein englischer Forscher, ein Kollege letztes Jahr, der auch über diesen Retzlaff forscht, der war in Tübingen nämlich. Und du hattest alle Bilder aus der Biesinger Straße Ludwig-Uhland-Institut hochgeholt, weil der wollte die halt anschauen. Und mir konnte eigentlich niemand zumuten, in der Biesinger Straße ins Archiv zu gehen, weil da gab es schlichtweg keinen Platz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, und was ist mit den Bildern von Hans Retzlaff? Sind die noch da?
Ja.
Und in der Tat, dann sind wir gleich runter ins Gewölbe, wo die alte Fotothek war. Und da standen diese Kartons mit den alten Bildern. Ja. Also das waren immerhin, ich weiß nicht, 200, 250 Bilder sind das schon. Und das war dann in dem Schockmoment, wo man quasi gesagt bekommt oder wo man sich überlegen musste, dass alles weg ist, war das immerhin noch so ein kleiner Rettungsanker. Und das ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung.
Sie sind halt beide einfach total verankert in diesem Institut, merkt man dann. Also wenn dann sofort so Assoziationen mit Dingen kommen, die da eigentlich gelagert waren.
Ja, weil wir beide auch an Projekten gearbeitet haben. Ich habe in den 90er Jahren mit Gudrun König diese Hans Retzlaff-Bilder aufgearbeitet. Ja, wir haben uns Bild für Bild angeguckt. Wir haben die damals digitalisieren lassen. Also sie wären als Digitalisate vorhanden gewesen. Mhm. Aber was ist denn schon ein Digitalisat, wenn man das Original hat? Ja? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Trügerische gewesen. Und da kommen wir dann zum Spracharchiv von Arno Ruf. Das kannst du wahrscheinlich auch noch besser erzählen. Das wurde alles digitalisiert, ja. Mhm. Und dann kam dann irgendwann mal die Meldung, es ist ja nicht so schlimm. Das Archiv hat jetzt zwar gebrannt, aber es ist ja alles digitalisiert. Ja.
Ja. Ja, und das verbreitet sich gerade immer weiter. Also ich hatte auch gerade gestern noch ein Interview auf der Wüstenwelle auch gehört und Mitarbeiter des MUTs, also einfach auch natürlich die Rettungsarbeit gelobt hat, aber gleichzeitig dann auch natürlich erzählt hat, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war, weil alles digitalisiert war.
Ich muss sagen, das sind Fake News. Ja? Das reproduziert sich jetzt und irgendwie heißt dann, das Louis hat ja, also das hat man ja eigentlich alles retten können. Mhm. Ja. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also das ist jetzt ein riesiger Verlust. Ja.
Dieser Wert halt auch von diesen Dingen ist einfach wahnsinnig hoch.
Es ist materiell
und immateriell.
Es ist zum Teil nur ideell. Ja,
ja. Genau.
Also was hat schon ein Brief von August Bebermeier, diesem Nazi, Institutsbegründer.
Gustav
Bebermeier, ja. Richtig. Wenn der schreibt, die Tübinger Uni ist jetzt judenfrei. Ja.
Genau.
Was hat so ein Brief für einen materiellen Wert? Natürlich keinen, ja, aber wenn sowas nicht mehr existiert, ja, dann ist er auch ein Teil von unserer Kultur und von unserer Identität weg.
Also man muss sagen, die 90, also es ist tatsächlich der große Wert dieses Archivs bestand für unsere Institutsgeschichte und für die Fachgeschichte. Und die 30er Jahre, also die Gründungszeit des Instituts, sind durch verschiedene Dissertationen, aber zum Beispiel auch durch die Fotoprojekte, die Uli gemacht hat, schon sehr gut aufgearbeitet. Darüber wissen wir sehr viel. Mhm. Was einfach jetzt wissenschaftlich noch nicht für unser Institut bearbeitet ist, ist zum Beispiel die große Umbruchsphase in den 60er, 70er Jahren. Und was dort in der Biesinger Straße lagen, waren halt ganz viele Akten zu dieser Umbruchsphase. Es waren aber auch Tonbänder. Also damals gab es wegweisende Tagungen, auf denen die Neuausrichtung des Faches diskutiert worden ist. Dort lagen Korrespondenzen von Hermann Bausinger.
Wollte ich gerade sagen, der hat es ja so.
Also von zentralen Figuren, die unser Fach von der Volkskunde zur modernen empirischen Kulturwissenschaft vorangetrieben haben. Und der Gedanke, dass dieses Material nicht mehr zugänglich ist, auch zur Erforschung. Und da klafft dann plötzlich eine Riesenlücke, die nicht mehr geschlossen werden kann. Und das tut einfach einen auch als Wissenschaftler oder auch als historisch interessierten Menschen einfach weh. Das muss
klar,
man so sagen, wie es ist. Ja.
Gerade auch in dem Fach, ne? Weil andere Fächer beschäftigen sich ja vielleicht gar nicht so mit ihrer eigenen Geschichte.
Da waren die Tübinger nicht die Ersten, aber sie waren zumindest innerhalb der deutschen Volkskunde vorne dran. Sie waren auch diejenigen, die dann gesagt haben, wir müssen uns diesen Muff, diesen Touch von Altertumswissenschaft müssen wir ablegen. Wir öffnen uns in Richtung Soziologie, in Richtung Kunstgeschichte, in Richtung Medien. Ja. Mhm. Die empirische Kulturwissenschaft war ja, kann man sagen, die Mitbegründerin der Medienforschung hier in Tübingen. Es gab in den 60er Jahren bereits Dissertationen über die Nachrichten in der Landesschau oder über die Bild-Zeitung. Ja. Was man heute hier bei uns im Institut für Medienwissenschaft machen würde oder angesiedelt würde, das haben die damals eben auch schon gemacht. Und dann haben sie sich natürlich im Zuge dieser 68er-Bewegung, aber schon vor 1968, überlegt, ja, wie gehen wir eigentlich mit unserer eigenen Geschichte um?
Klar, ja.
Wir haben hier nämlich wirklich Dreck am Stecken und wir müssen unser Institut für die Zukunft wieder auf Vordermann bringen. Und da gab es Tagungen, wo die Tübinger natürlich total angefeindet wurden, sozusagen als Nestbeschmutzer, ja, weil sie die ganze deutsche Volkskunde in Verruf bringen, weil sie sagen, ja, die Volkskunde war eine staatsnotwendige Wissenschaft während des Nationalsozialismus und. Und das hat dann Ende der 60er Jahre dazu geführt, dass das Louis sagte, okay, wir legen jetzt diesen Namen Volkskunde ab und wir benennen uns jetzt empirische Kulturwissenschaft.
Ja, also das ist ganz klar, dass das ein Riesenverlust ist, wenn da tatsächlich dann so viel fehlt.
Und da gibt es nichts mehr, das ist alles weg.
Wahnsinn, ja.
Das meiste, also wir müssen, es ist ja noch nicht ganz vorbei, aber es ist sehr, sehr viel dieser Diskussionspapiere, dieser Hektogramme, dieser Tagungsberichte, das ist ist leider Gottes zum Teil eben verschwunden.
Also gerade die Tonbänder, also was die Tübinger gemacht haben, was Uni gerade erzählt haben auf diesen Tagungen, wo es so wirklich heiß und hitzig debattiert worden ist, die sind mit Tonbändern da hingegangen und haben das aufgenommen. Ja. So. Und die Tonbänder gab es halt nur ein einziges Mal. Und die lagerten da oben und ich wusste, dass dieser Schatz da ist, aber es fehlen halt Gelder, es fehlt Personal, einfach auch, um das aufzuarbeiten, auch. Um zu digitalisieren, deswegen lag das da und das ist jetzt halt wirklich unwiederbringlich verloren.
Wow, ich würde sagen, wir steigen mal kurz in die Musik ein, kurz nochmal reflektieren und dann geht's gleich weiter.
Call the cops.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ja, Micro Europa hier für euch auf der Wüstewelle. Heute mit dem Thema des Louis-Archivbrands. Ich habe hier zwei Gäste bei mir sitzen. Nochmal kurz eine kleine Vorstellung. Ulrich Hägele, auch Privatdozent am Ludwig-Uhland-Institut. Auch jetzt in der Medienwissenschaft sehr viel verankert. Aber heute geht es ja hauptsächlich um das Louis. Und Sabine Müller-Brehm, die eben auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist und auch schon lange mit dabei ist, so wie ich das jetzt raushören konnte. Ich möchte jetzt gern nochmal auf diese Rettungsaktion an sich eingehen, weil so wie ich jetzt recherchieren konnte und auch immer mal wieder mitbekommen habe, dass es ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl auf einmal gab, dass alle kamen, mitgeholfen haben, dass du dann mit dem Kran hochgefahren wurdest und so. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu erzählen.
Also es gab zwei Rettungsaktionen. Die erste Rettungsaktion fand 1,5 Wochen nach dem Brand statt. Und also die Vorgeschichte ist, wir haben uns gesagt, das Haus darf nie wieder betreten werden, das ist einsturzgefährdet. Das war die erste Horrornachricht und die zweite Horrornachricht, da hieß es dann, wir können im Rahmen des Abrisses ran, aber der Abriss muss ausgeschrieben werden und das dauert mindestens 3 Monate.
Oh, so. Wow.
Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das Material, das hat Tonnen von Löschwasser abbekommen, also es war nass und wir sprechen hauptsächlich von Papier. Und die größte Gefahr ist, dass das innerhalb von Stunden anfängt zu schimmeln. Und es klebt zusammen, also es stockt, es gibt dann Blöcke, wenn das nicht schnell tiefgefroren wird. Also was in solchen Fällen passiert, es gibt Spezialfirmen und das Material muss dann sehr, sehr schnell aus diesen Gebäuden raus und es muss tiefgefroren werden, damit sich eben diese Schäden, diese Folgeschäden dann im Rahmen halten lassen. Und da kamen uns damals diese 1,5 Wochen unglaublich lang vor.
In der Retro, das war tatsächlich auch 1,5 Wochen.
Genau, und in der Retroperspektive muss man sagen, okay, es sind dann tatsächlich, also es sind 1,5 Wochen, es ging dann doch irgendwie einigermaßen schnell, aber das haben wir hauptsächlich einem Mitarbeiter im Amt für Vermögen und Bau zu verdanken, der eine ganz findige Idee hatte. Der hat nämlich gesagt, okay, Sie dürfen nicht rein, aber wir bauen ein Gerüst um dieses Gebäude und über das Gerüst können Zimmerleute sozusagen,
also Experten
in dieses Gebäude rein. Und wir können sozusagen vom Gerüst aus zurufen, was sie rausholen müssen. Mhm. Und wir haben dann vom Uni-Archiv Kisten zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann waren, also ich sage mal, die Mitarbeiter des akademischen Mittelbaus in unserem Institut, aber auch Sekretärinnen und Bibliothekarinnen und Uli Hägele, zum Teil aber auch Doktoranden waren dann vor Ort und haben wirklich Ordner für Ordner, also die Materialien waren hauptsächlich auch in Leitsordnern gepackt, in diese Archivkisten reingepackt. Das Gebäude liegt am Hang so, und diese mussten dann Kiste für Kiste erstmal runter auf den Parkplatz geschafft werden. Und auf diesem Parkplatz war dann eine Sortierstation aufgebaut und dort haben Kolleginnen und ich dann das Material bewertet, also auch geguckt, was ist jetzt einfach schon so sehr zerstört, dass es gar nichts mehr bringt, was ist vielleicht aber auch gar nicht aufhebenswert, weil viele der Akten wurden vorher auch noch gar nicht angeguckt. Und dann haben wir einfach ganz schnell entschieden, das Material ist trocken, das Material ist nass, das muss eingefroren werden und haben das dann zu einer Spezialfirma transportiert. Und das hat 2 Tage gedauert, diese erste Rettungsaktion. Und dann war nochmal 1 Woche später, konnten wir auf das Dachgeschoss und die Diathek zugreifen. Das war im Rahmen dieser ersten Rettungsaktion nicht möglich, weil das Gerüst nicht so weit aufgebaut war. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, war Uli der Held des Tages.
Naja, da gab es eine Spezialfirma, die, glaube ich, aus Rottenburg waren die. Die haben einen riesigen Kran, also so einen Ausleger, ich weiß gar nicht, wie diese Geräte heißen, diese Riesenteile, wo man sehr, sehr hoch raufkommt, ich glaube, bis zu 50 Meter können die überbrücken. Und die haben da so einen Korb dran gehabt. Da war dann ein Mitarbeiter von der Firma, der war dann dabei.
Und du?
Ich war dann halt auch dabei, weil ich wusste in gewisser Weise, was man suchen muss, ja, weil ich die Fotothek eigentlich ganz gut gekannt habe. Also die Bestände, die einzelnen Konvolute. Und dann bin ich da mit hochgefahren. Und man muss dazu sagen, wir hatten ja in diesen zwei Wochen, wo die beiden Rettungsaktionen waren, wahnsinniges Glück, weil es war super klasse Wetter.
Also ja, wenn es dann auch noch
das war der,
hätte,
der März, der Anfang, also bis Mitte, Ende März war es ja wunderbares Wetter. Es war zum Teil schon zu warm. Aber es war ganz toll, weil wenn man sich vorstellt, wenn es geregnet hätte, hätten wir nämlich nur ein Zelt aufstellen müssen. Und wow. Es war sowieso von Sabine und von Karin Birkert, die armwissenschaftliche Mitarbeiterin im Louis oben, es war sowieso eine logistische Meisterleistung, sowas überhaupt zu stemmen. Weil die Institutsleitung, unsere Profs, die waren alle auf Kongresse, ja, in Amerika.
Wahnsinn.
Und die konnten das ja gar nicht machen. Also sprich, die beiden Frauen haben da wahnsinnige Verantwortung
angepackt.
Auch übernommen. Und es hat alles ganz, ganz wunderbar geklappt. Und ich muss aber sagen, ich habe schon, als ich da hochkam an dem ersten Tag und ich dann gesehen habe, dass im Untergeschoss, wo das Archiv von Bernd-Jürgen Warnecken und der Arbeiterkulturforschung, der Tübinger Arbeiterkulturforschung. Bernd-Jürgen Warnecken ist ja im Ruhestand und er hat aber über 30, fast 40 Jahre lang über Arbeiterkultur geforscht und hat viele, viele Projekte gemacht. Und dieser Raum, der war vollständig ausgebrannt, da war überhaupt nichts mehr da. Der zweite Raum, den ich gesehen habe, das waren die Tonbänder vom Sprachatlas, vom Spracharchiv. Und das war ja diese berühmte Digitalgeschichte, ja, das ist alles digitalisiert. Aber merkwürdigerweise, ich glaube, 80% von den Bändern konnten gerettet werden. Die standen noch im Regal, die waren zwar zum Teil ein bisschen geschwärzt und natürlich Wasser nass vom Löschwasser. Aber das war dann wieder auch eine gute Nachricht, also dass man die Bänder, die Originalbänder natürlich auch retten konnte.
Ja, die waren auch eingepackt in so Hüllen, nehme ich mal an.
Die waren in diese Original, die älteren Zuhörer werden das noch kennen von BASF, diese Kartons, die sind so orange mit so weißen Streifen, das Logo von der Firma BASF halt aus den 50er, 60er Jahren, die waren noch quasi original verpackt, die hat man aufgenommen und dann ins Regal gestellt.
Okay.
Aber was mich wahnsinnig geschockt hat, ist, dass das ganze Treppenhaus eingefallen war, dass die hinteren Räume, da war ein Teil der Bibliothek vom Ludwig-Uhlen-Institut ausgelagert, das war richtig so geisterschiffmäßig, total verrußt. In der Mitte lag ein Fahrrad, ja, ein ausgebranntes Fahrrad, verkohlt. Und diese Bücher, die waren eigentlich nicht verbrannt, aber durch diese massive Rußentwicklung waren die so total schwarz, dass man die, obwohl sie nicht verbrannt sind, nicht mehr verwenden kann. Das ist klar, die sind immer noch dort, die haben ja nicht rausholen können, die müssen entsorgt werden.
Also,
ja.
Wir hätten rankommen können, aber das Problem ist einfach, was Uli sagt, also auch den Ruß, den hätte man vielleicht durch eine Restaurierung auch wieder entfernen können, aber was man nicht entfernen kann komplett, ist dieser Gestank, dieser Rauchgeruch.
Ja.
Und es war einfach dann die Entscheidung, wie die Bücher können nicht in unsere Bibliothek integriert werden, weil das dann einfach die Studierenden und so weiter belästigt. Und deswegen mussten wir schweren Herzens entscheiden, diese rund 2000 Bücher dann einfach stehen zu lassen.
Aber was dann natürlich auch ein tolles Erlebnis war, das ungeliebte Zeitschriftenarchiv bzw. die Zeitschriftenausschnittssammlung des Ludwig-Uhlen-Instituts. Ja. Das Projekt hat Anfang der 60er Jahre irgendwann mal angefangen. Da kamen sie halt auf die Idee, wir machen Zeitschriftenausschnitte, wir machen eine Presseagentur mit Studenten, mit Studierenden, die schreiben können und wir bieten die Texte dann Zeitungen, Zeitschriften und im Hörfunk an. Ja, das war also auch mediengeschichtlich sehr interessant. Und die haben dann diese Zeitschriftenausschnittssammlung gegründet, also aus Illustrierten, Spiegel, Stern etc., aber auch von der Tagespresse. Und es waren insgesamt 10, 12 Kartex-Schränke, also diese Stahlschränke mit mehreren Schubladen. Und da waren Tausende von Zeitschriftsschnipsel drin zu unterschiedlichen kulturgeschichtlichen Themen, also über den Adventskranz zum Beispiel, über, keine Ahnung, über den Fasching, über Fasnacht, über alle möglichen kulturrelevanten Dinge. Und das hat man irgendwo hinten in den Keller verfrachtet und das war eigentlich, das hat überlebt, das war im Prinzip nur ein bisschen nass. Natürlich konnte man dann diese Kartex-Schränke nicht bergen, sondern man hat dann im Prinzip die Hängeregistraturen einzeln dann über so einen kleinen Schacht dann hochziehen können. Also das war eine tolle Geschichte.
Übrigens, Bilder zu der Aktion könnt ihr dann auch auf unserer Website finden und auch auf Facebook, weil das ist ja natürlich jetzt alles Vorstellungskraft, aber da gibt es auch ganz viele Bilder und auch Beiträge. Es gab ja auch ein ganz hohes Medienaufschrei. Was ich jetzt noch gerne wissen würde, ist, wie ist es rückblickend? Also hat man schon verarbeitet ein bisschen?
Also für mich ist es furchtbar gewesen, als ich da in dem Kran oben dieses Fotoarchiv sah. Es war alles schwarz. Wir sind da so langsam reingelassen worden. Wir konnten ja diesen Korb nicht ganz verlassen, aber wir waren so angekettet. Wir konnten da schon ein bisschen auftreten, aber es war alles verkohlt. Es war Schutt vom Dach, etwa 20 Zentimeter lag da. Und ich sah auf der rechten Seite, sah ich diese ganzen Dias, es waren glaube ich über 10.000 Dias, die rechts auf der rechten Seite in so einem Schrank drin waren. Und da war faktisch nur noch verschmolzene Masse übrig. Und ich sah so einzelne Fotos, Papierbilder. Also wir haben dann gegraben, ja. Wir waren ja den ganzen Tag da oben und wir haben dann gegraben und haben dann in diesem Schutt Bilder gefunden, Fotos gefunden, die Gott sei Dank verschüttet waren, wo das Feuer nicht hinkam, ja. Und die konnte man bergen. Und dann haben wir eine riesige Filmsammlung gehabt, also 16mm Filme, das ist der gesamte Bestand von der ehemaligen Kreisbildstelle in Rottenburg aus den 40er, 50er Jahren haben wir gekriegt. Und auf der linken Seite, das weiß ich noch, das Bild, waren verschmolzene Klumpen von diesen Filmrollen, ja, die waren aus Plastik, und auf der rechten Seite, nur einen halben Meter daneben, waren Filmrollen aus Metall. Und da habe ich auch gesagt, ja, das ist verglüht. Schau mal zu meinem Kollegen, zu dem Handwerker, der bei mir war. Und er hat die dann geholt. Da habe ich schon gedacht, das ist alles geschmolzen. Und dann habe ich, das war schon ein bisschen angerostet, ja, durch das Löschwasser. Dann habe ich das aufgemacht. Und das war alles wie neu da drin.
Wenn man sich das geschützt.
Wenn man sich das vorstellt, dass in diesem Feuer dann auch noch Sachen überlebt haben. Für mich, weil du das gefragt hast, für mich war das wichtig, um mich damit zu verabschieden. Ja? Wenn ich das nicht gesehen hätte, dass dann alles weg ist, also fast alles, ja, es haben etwa 1.000 Bilder haben wir retten können, mehr oder weniger lädiert, 40.000 sind weg, dann hätte ich das nicht abschieden nehmen können. Ich hätte nicht, also es hätte mich quasi bis ans Ende meiner Tage verfolgt. Ja.
Ja, und wie war das für Sie?
Also bei mir ist es immer noch so gemischt. Also ich spreche jetzt natürlich auch viel aus eigener Erfahrung als Doktorandin. Ich hatte quasi so eine schöne Liste, wo ich mir mal notiert habe, den Bestand möchte ich angucken, den Bestand möchte ich angucken. Und wenn ich die jetzt durchgehe und einfach sehe, wie viel ich streichen musste, dann tut es natürlich auch einfach für die eigene Forschung immer noch weh. Auch wenn man wirklich sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, die ganzen Listen. Also wir haben jetzt Listen angefertigt, langsam mit dem, was übrig geblieben ist und was nicht. Und dann ist es einfach immer noch, also der Berg, der verlustig gegangen ist, der ist größer als der übrig geblieben ist. So. Und andererseits schöpfe ich tatsächlich auch Hoffnung, weil wir eben jetzt zum Beispiel die Filme und die Tonbänder, von denen Uli geredet hat, in die Restaurierung und gleichzeitig in die Digitalisierung gegeben haben. Und die Ergebnisse sind gut.
Okay.
Ich habe jetzt auch zum Beispiel einen Bachelorstudenten, der gerade gleich über diese Filme arbeitet. Also sie werden jetzt wissenschaftlich bearbeitet. Ich werde nächstes Semester ein Seminar zu den Tonbändern machen.
Tatsächlich aus dem Grund jetzt auch?
Genau, weil die jetzt da sind, digitalisiert sind und was damit machen möchte.
Es gab noch Tonbänder, das muss man vielleicht dazu sagen, von 1936, 37. Da wurde das Medium Tonband als Aufzeichnung ja erst erfunden. Ich glaube, die Erfindung war 34. Und die haben dann sofort diese Geräte gekauft, keine Ahnung, oder vom damaligen Süddeutschen Rundfunk ausgeliehen und haben irgendwelche Volkslieder aufgenommen, ja, und diese Originalbänder, die sind auch noch in der Originalpackung gewesen und die waren oben in der Diathek, auch in dem Schrank unterm Schutt, ja, und von diesen 16 Bändern, die sind alle so großformatig, 26 Zentimeter, hat nur ein einziges hat einen Schaden gehabt und alle anderen waren im Prinzip noch zu retten. Und das ist natürlich auch wie ein Wunder, ja, dass es überhaupt übrig geblieben ist.
Und noch kurz, also Uli hat gerade auch von diesen ganz vielen Fotos geredet, die mehr oder weniger lädiert dann rausgekommen sind. Die sind jetzt alle bei uns auf dem Dachboden zum Trocknen ausgelegt und da waren jetzt auch schon Restauratorinnen da, die haben welche mitgenommen und probeweise restauriert. Und da muss man auch sagen, die Ergebnisse sind richtig gut. Also man kann viel auch von diesen Rußpartikeln und so weiter wieder wegnehmen.
Und das mindert das Ganze.
Genau, also man kann wirklich was retten und gleichzeitig haben wir auch jetzt 4 Hilfskräfte, die mit der Wiederaufbereitung und der Neuordnung des Archivs beschäftigt sind. Und da kommt zutage, okay, da ist doch einiges rausgekommen. Also wir haben insgesamt ja 3 Tonnen Material rausgekommen und auch am Institut passiert gerade ganz viel. Also durch diesen Brand wird jetzt gerade überlegt, was können wir jetzt mit diesem ganzen Material auch machen und anfangen. Und das gibt mir persönlich auch Hoffnung.
Schön, ja. Das wird bestimmt in die Geschichte eingehen, dieser Tag, dieses Erlebnis. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft.
Sleep, past shadows dark and deep. My mind dances and leaps in confusion. I don't know what is real, I can't touch what I feel, and I hide behind the shield of my illusion. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. The mirror on my wall casts an image dark and small, but I'm not sure at all it's my reflection. I'm blinded by the light of God and truth and right, and I wander in the night without direction. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall. No matter if you're born to play the king or pawn, for the line is thinly drawn between joy and sorrow. So my fantasy becomes reality, and I must be what I must be and face tomorrow. So I'll continue to pretend my life will never end, and flowers never bend with the rainfall.
Wir sind wieder zurück bei Mikro Europa Tübingen hier auf der Wüstewelle und sprechen über ein Thema, über das ich jetzt noch ungefähr eine Woche lang sprechen lassen würde, nämlich über den Archivbrand des Ludwig-Uhland-Instituts und seine Folgen. Und jetzt möchte ich nochmal so zum Schluss dieser Stunde auf die Zukunft kommen. Also, wie geht's jetzt weiter? Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, es wird jetzt viel gerettet, aber es verändert auch jetzt ganz viel im Institut. Was passiert auch jetzt mit den weiteren Außenstellen? Also verändert man da jetzt irgendwie seine Sicht der Dinge? Wird jetzt viel mehr digitalisiert? Also einfach mal so ein paar Fragen in den Raum und ja.
Also was gerade passiert ist, die Mitarbeiter haben natürlich neue Büros gebraucht und wir haben jetzt interimsweise für ein Jahr neue Archiv- und Büroräume in der alten Tübinger Augenklinik bekommen. Also das ist tatsächlich nur für ein Jahr. Danach wissen wir alle nicht, wie es weitergeht. Und in den einen Jahr werden wir eben das gerettete Material beziehungsweise auch hauptsächlich die studentischen Hilfskräfte sortieren. Also das Zeitungsausschnittsarchiv, von dem Uli geredet hat, ist mittlerweile wieder vollständig hergestellt. Und jetzt beginnt eben auch die Sortierung des Projektarchivs und aller restlichen Materialien. Und das läuft gerade richtig gut so. Und also das muss in dem einen Jahr passieren, damit das dann in die hoffentlich neuen, besseren Räume alles gut umziehen kann. Was auch jetzt verstärkt passiert, ist natürlich auch der verstärkte Einbezug, ich habe es gerade schon angesprochen, dieser Sammlungs- und Archivmaterialien in die Lehre. Also Uli hat schon von Studienprojekten gesprochen, also die Sammlung und Archivbestände wurden immer wieder mal in die Lehre einbezogen. Das soll jetzt verstärkt passieren.
Und warum? Weil jetzt da wieder einfach das die Wichtigkeit so aufgekommen ist?
Also erstens, weil wir halt auch jetzt Materialien digitalisieren lassen mussten, um sie zu retten. Und das kostet natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld. Wenn man dieses Geld ausgibt, dann möchte man natürlich auch irgendwie, also da ist ein gewisser Druck da, aber auch natürlich ein Interesse, das dann auch wirklich mal anzugucken und zu wissen, was hat man da eigentlich. So.
Ja, das ist halt, wenn man was verloren hat, dann weiß man es manchmal erst, was man gehabt hat. Ja. Es ist vielleicht in unserem Fall auch so gewesen. Genau. Ich habe das 250 Negativstreifen aus den 30er Jahren, Originalbestand, ja, hunderte, tausende von Bildern, kein einziges ist übrig geblieben. Ja. Und ich habe jetzt auch gesagt, dass ich im Sommersemester nächstes Jahr dann mit den Studierenden sicherlich auch ein kleines Projekt machen werde über die Fotos, über die Papierbilder, die gerettet wurden. Die sind ja zum Teil ganz bizarr erhalten, also zum Teil halb verbrannt. Man sieht aber noch was drauf. Das ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Geschichte jetzt.
Ja, und ganz wichtig ist also ein kommendes Studienprojekt, das von meiner Kollegin Karin Bürkert geleitet wird. Die Karin Bürkert hat eben auch Drittmittel an Land ziehen können für ein Kooperationsprojekt mit den volkskundlichen Landesstellen. Und im Rahmen dieses Studienprojektes werden sich Studierende eben auch ganz intensiv mit Beständen zum Thema Arbeit und Arbeiterkultur auseinandersetzen. Und auch im Rahmen des Projekts werden dann Überlegungen gemacht, wie man mit diesem zum Teil geschichtsbelasteten Material auch neu umgehen kann. Ja? Und das ist ein ganz wegweisendes Projekt und ganz wichtig jetzt gerade auch zu dieser Zeit nach dem Brand.
Naja, und dann kommt natürlich dazu, und dass es sicherlich noch eine dritte Rettungsaktion geben wird. Mhm. Weil das Haus steht ja noch.
Steht noch, ja.
Ich hoffe nur, dass es nicht vandalisiert wurde in der Zwischenzeit. Der Nachbar, den ich gut kenne, sagt mir immer, es sind jetzt halt ein Taubenschlag geworden zum Teil. Aber das Büro von Hermann Bausinger ist komplett noch unberührt. Wir haben da nur wenige Sachen rausholen können, auch weil es nicht betretbar ist. Mhm. Und die Maßgabe ist jetzt, oder die Direktive, die wir vernommen haben, ist, dass wir da erst rein können, wenn das Haus entweder abgerissen wird oder, was noch nicht klar ist, ob es wieder aufgebaut wird. Das ist jetzt quasi so ein Streit, oder Streit ist es vielleicht nicht, eine Überlegung der Versicherung und der Uni oder des Land, also das Land ist ja Eigentümer dieses Gebäudes, was die jetzt machen. Ja? Und das, wenn man diese Entscheidungsfindungsprozesse kennt, dann dauert das eben ziemlich lang. Yeah. Und also es wird auf jeden Fall noch was geben und wir werden dann nochmal einsteigen müssen.
Und vielleicht findet sich,
da nochmal was. Da gibt es auch ein paar Kardex-Schränke da drin, die aus Metall sind, wo möglicherweise das Löschwasser gar nicht durchgedrungen ist, ja. Und dann findet man vielleicht noch ein bisschen was.
Was kann man jetzt daraus für Schlüsse ziehen? Also was wird vielleicht auch bei anderen Außenstellen, es gibt ja noch mehr Außenstellen, richtig? Was kann man jetzt da machen? Wie möchte man sich vor sowas schützen? Oder kann man sich überhaupt vor sowas schützen?
Ich denke, das Grundproblem, also uns hat jetzt blöderweise getroffen, aber das Problem, was wir haben, dass es zu wenig Personal für diese Sammlungen gibt, dass es ganz, also die meisten, also Räumlichkeiten auch ganz prekär sind. Also die meisten Unisammlungen im Allgemeinen, nicht nur unsere, die sind in Kellern, in Teeküchen auf Dachböden untergebracht. Und da passiert momentan in dieser Universitätssammlungslandschaft schon sehr, sehr viel. Aber das ist ein Grundproblem und das kann man natürlich nicht kurzfristig lösen. Also eigentlich müssten diese ganzen Sammlungen und Bestände gut untergebracht werden, um sie auch zu schützen. Und das ist aber ein Problem, was sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren nicht lösen lässt, weil Raumnot an der Uni einfach auch ein ganz großes Problem ist.
Ja? Man kann ja vielleicht auch selbstkritisch sagen, da war das Bewusstsein von der Uni eigentlich nicht auch nicht da, also von der Unileitung oder von der Fakultät, ja, dass es ein altes Archiv ist. Es gibt aber auch noch viele andere Archive. Also wir in der Medienwissenschaft, wir haben ja auch Archive, ja. Wir haben eine riesige Mediathek mit, was weiß ich, Zehntausenden von Videofilmen. Ja, die sind im Keller untergebracht. Ja, gut, das ist da okay, aber das Bewusstsein ist bislang nicht da, dass wir mit diesen alten Archivalien, ob das jetzt mediale sind, ob es Sachen sind zum Anfassen, ob das jetzt Zeitungen, Zeitschriften, Bilder, Objekte sind, dass man die auch ordentlich unterbringen muss, dass man vielleicht mal als exzellente Uni ein bisschen Geld in die Hand nehmen sollte, um vielleicht so ein Archiv Bau hinzustellen, ja, nach neuesten Kriterien. Eben, mit diesen Rollregalen, ja, das haben wir ja alles gar nicht. Ja, wenn ich überlege, im Ludwig-Uhland-Institut sind die ja, wie du sagtest, im Keller, das ist der sogenannte Pferdestall, untergebracht. Da kann man die nur unterbringen, wenn rund um die Uhr eine Klimaanlage läuft, ein sogenannter Luftentfeuchter, weil sonst das ganze Zeug nach 2-3 Tagen schon zum Muffeln anfangen würde. Also das entspricht auch keinerlei Normen, die es mittlerweile auch im Archivwesen gibt. Und da muss man sicherlich noch einiges tun.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Auch in dem Londoner Fall mit dem Hochhaus wurde sich ja viel damit beschäftigt, was man mit Brandschutz und sowas alles eigentlich einhalten muss. Und gerade für so ein Archiv wäre es ja wichtig, dass man vielleicht Brandschutz, dass man in einem Gebäude ist, in dem es Brandschutztüren gibt, in dem so klassische Brandschutzregeln eingehalten sind, dass dann nicht gleich alles verbrennt. So.
Aber ist halt das Problem, wenn du eine Sprinkleranlage einbaust in einen Archivraum, wo halt ausschließlich Papier aufbewahrt wird. Das kann es ja auch nicht sein. Also man muss da irgendwie auch nach neuen oder nach alternativen Möglichkeiten suchen.
Mhm. Ja gut, was ja in Tübingen angedacht ist, ist ein Zentraldepot tatsächlich. Und wird es wahrscheinlich auch doch Lösungen geben. Aber was ich vielleicht auch noch sagen wollte, weil Sie gesagt haben, was kann man tun, was sollte man tun? Also das strukturelle Problem, das wünscht man sich natürlich, dass das gelöst wird, möglichst schnell. Aber was wir jetzt auch festgestellt haben in der Retrospektive, ist einfach das Material zu nutzen, damit umzugehen, weil wir doch jetzt auch vieles hatten. Ich hatte was im Büro liegen, meine Kollegin Karin Bürgert hatte was im Büro liegen, Uli hat vorhin die Retzlaff-Sache angesprochen und das hat überlebt, weil es in Verwendung war.
Ja.
So, ja? Manches lag noch im Seminarraum und so weiter und so fort, weil wir das im Tutorium genutzt hatten und das zeigt einfach, wenn man mit dem Material auch umgeht und es nutzt, dann ist das auch die beste Rettung eigentlich. Ja.
Das ist ein unheimlich schönes Schlusswort und Sie machen ja auch genau das jetzt in den nächsten Semestern und dann hoffen wir einfach ganz arg, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert, dass ja vielleicht bei der letzten Rettungsaktion tatsächlich noch Dinge gefunden werden. Und dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich.
Gerne.
Fürs Gespräch.
Vielen Dank, dass wir eingeladen waren.
Es war wirklich sehr interessant, auch einfach mal in Ruhe drüber zu sprechen. Ihnen auch danke.
Vielen Dank auch. Dem.
Ja, das war's von uns von Mikro Europa Tübingen für heute. Ja, hier auf der Wüstewelle. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen, ganz normal zu unserem Regeltermin jeden Sonntag auf mikro-europatübingen.de. Könnt ihr auch nochmal alles Mögliche dazu lesen, Bilder sehen, wie ich vorher schon angesprochen habe. Und auch auf unserer Facebook-Seite findet ihr immer aktuelle Infos über uns. Im Archiv, in unserem Sendungsarchiv der Universitätsbibliothek Tübingen, könnt ihr euch auch nochmal die Sendung in Ruhe durchhören. Und ja, schönen Nachmittag.